Ja, auch ich begrüße Sie herzlich an diesem Tag. Ich freue mich, dass die Kirche schon so lange steht und immer noch steht und dass sie ein Ort ist, wo Menschen Gott begegnen und auch Geborgenheit erfahren. Ich predige heute über den Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Das ist so ein biblisches Loblied auf Jesus, das seinen Lebensweg beschreibt. Da heißt, diese Gesinnung hegt in euch, die auch in Christus Jesus war. Der, als er in Gottes Gestalt war, es nicht für einen Raub hielt, wie Gott zu sein, sondern sich selbst entäußerte, indem er Knechtsgestalt annahm und den Menschen gleich wurde. Der Erscheinung nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Daher hat ihn auch Gott über die Maßen erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich beuge jedes Knie derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, ist immer die Frage nach Lebenszielen, auch an solch einem Tag. Oder auch bei unseren Konfirmanden. Gab es vor 50 Jahren schon irgendwelche Ziele als Teenager mit 14 Jahren oder nicht? Ich wollte damals wahrscheinlich noch Lokomotivführer werden in diesem Alter. Inzwischen hat Gott mich auf eine andere Schiene gesetzt. Ist die Frage, wie sieht das aus? Wie komme ich im Leben vorwärts und nach oben? Ich habe vor vielen Jahrzehnten mal einen jungen Geschäftsmann beerdigen müssen, der leider durch einen Verkehrsunfall ums Leben kam. Und seine Frau sagte, wissen Sie, er wollte im Leben immer ganz hoch hinaus. Und da sagte ich, es ist nur die Frage, wo oben ist. Ob er jetzt oben angekommen ist? Das ist eine sehr persönliche Frage. Hier in diesem Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, geht es auch um ein Geschäft, allerdings anderer Art. Um ein Geschäft, bei dem jemand nicht oben ankam zunächst, sondern ganz unten. Es gibt Leute, die scherzhaft von dem sogenannten heruntergekommenen Gott sprechen, weil er eben vom Himmel auf die Erde kam, aber dann auch wieder zurückfand. Es ist eine Art Parabel, die oben ansetzt und dann runtergeht bis auf den tiefsten Punkt und wieder hochgeht. Unsere Kurven sind meistens umgedreht. Wir versuchen von unten anzusetzen und uns hochzuarbeiten. Und dann wie so eine Neujahrsrakete stürzen dann manche wieder irgendwann herunter. Ja, fangen wir einmal oben an, wo Jesus herkam, aus dem Himmel. Der Himmel ist ja nicht nur oben, sondern der Himmel ist eigentlich jenseitig. Und der Himmel ist dort, wo Gott ist, wo die Engel sind, wo ein Leben der Liebe, der Harmonie ist, der Anbetung. Und diese Heimat hat Jesus preisgegeben, um Mensch zu werden. Das ist ein Unterschied zu Ihnen und mir. Wir wurden vor der Geburt 9 Monate vorher gezeugt. Von Jesus heißt es, er kam aus der Ewigkeit. Das heißt, er war präexistent, um eine schöne Vokabel zu benutzen. Das heißt, vor seiner Existenz hier auf der Erde gab es ihn schon. Ja, und er wusste, was er auf sich nimmt, wenn er Mensch wird. Er wurde ein Mensch wie Sie und ich in einer ganz normalen Familie. Das heißt, sie war wahrscheinlich größer als ihre Familie. Es werden 4 Brüder von Jesus mit Namen aufgezählt. Dann ist die Rede von Schwestern, müssen also mindestens 2 sein. Also er stammte aus einer Familie, zu der mindestens 7 Kinder gehörten und er war der Älteste. Ja, er wurde Mensch in einer ganz normalen Familie. Er war seinen Eltern gehorsam, obwohl eigentlich ja er die Autorität hatte als Sohn Gottes. Er lernte einen ganz normalen Beruf, hatte also Kundenwünsche erfüllt. Ich vermute mal, dass er sie gut erfüllt hat und passend. War als Handwerker im Baugewerbe tätig und fing dann mit 30 Jahren an zu predigen. Wobei manche Leute dachten, er sei so ein bisschen durchgeknallt, weil sie dachten, vorher sei er so ganz normal und jetzt irgendwie religiös etwas überhitzt. Aber er wusste, das ist mein Auftrag für die nächsten 3 Jahre. Ja, er wurde Mensch, hatte aber noch ein paar göttliche Eigenschaften behalten. Er wusste zum Beispiel immer, was in den Menschen vorgeht. Er kannte ihre Gedanken. Finde ich interessant. Jeder von uns ist froh, dass seine Gedanken nicht jedermann bekannt sind. Aber Gott und Jesus kennt immer ihre und meine Gedanken. Er kannte alle Leute mit Namen. Er hat nie jemanden nach seinem Namen gefragt. Und als da so ein kleiner Wirtschaftsbetrüger auf einem Baum saß, den er dann herunterholte, fragte er nicht, wie heißt denn der Kerl da oben, sondern er nannte ihn und sagte, Zachäus, komm herunter. Er konnte die Leute mit Namen anreden. Ich nehme an, mancher von Ihnen kennt diesen schönen Bibelvers, wo es heißt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Und dann geht es weiter. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das heißt, es ist immer ganz persönlich. Und wenn ich mit Namen gerufen werde, dann weiß ich, aha, jetzt bin ich dran. Jemand möchte Kontakt mit mir. So war das bei Jesus und so ist es auch heute noch, dass er ganz persönlich spricht. Ja, was konnte er noch Göttliches tun? Er hatte noch Vollmacht über die Natur. Er konnte einen Seesturm stillen. Das können Sie nicht, ich auch nicht. Er konnte Menschen heilen. Ja, wir können sie zum Arzt schicken und für sie beten, aber heilen kann ich sie nicht. Er konnte Sünden vergeben. Das kann ich auch nicht. Ich kann ein Zeuge sein, wenn jemand sein Herz bei Gott ausschüttet und kann ihm dann hinterher sagen, Gott, vergib dir deine Sünde. Und ich freue mich, wenn ich das tun darf, weil ich dann weiß, dass jemand sehr viel Last losgeworden ist. Er konnte Menschen vom Tod auferwecken. Das kann ich auch nicht. Ich kann sie nur begleiten auf diesem letzten Weg, aber sie nicht wieder zurückholen. Ja, also viele Dinge, die wir nicht können, aber trotzdem war er ein Mensch und er wusste, ich habe ein ganz bedeutendes Ziel. Mein Ziel ist nicht irgendeinen Sieg zu erringen, wo Menschen dann mir zu Füßen fallen, sondern im Gegenteil, am Ende werde ich ganz alleine sein, alle werden mich verlassen und ich bin bereit, mein Leben als ein vollkommenes Opfer für Gott hinzugeben. Das war die Bedingung, unter der Gott vergeben würde, wenn ein vollkommenes Opfer käme. Im Alten Testament gab es viele Opfergeschichten und Sie kennen davon eine ganze Menge. Da gab es einen berühmten Mann, der hieß Abraham, der sollte einmal seinen Sohn opfern, wurde aber im letzten Moment dann zurückgepfiffen und an seiner Stelle wurde ein Widder geopfert. Eigentlich ein Bild für diesen himmlischen Vater, der dann seinen Sohn wirklich gab. Denn, und das ist für viele bekannt und für manche völlig neu, in der Bibel steht, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung gibt bei Gott. Und das Blut, das fließt, muss von einem vollkommenen Opfer sein. Damals waren es Tiere, aber durch Tierblut gab es keine Vergebung, sondern nur sozusagen eine Art Stundung der Vergebung, bis Jesus käme. Und als er kam, kam Vergebung in die Welt. Vergebung finde ich hervorragend. Ich freue mich immer wieder, wenn ich hier die Müllabfuhr sehe, wie die diese Tonnen leeren, die kleinen und die großen Tonnen, wie die Säcke verschwinden, wie Sperrmüll von der Straße geholt wird. Meine Frau und ich waren einmal in Haiti vor kurzem und dort in der Hauptstadt Port-au-Prince, da gibt es keine Müllabfuhr. Und da lassen die Leute den Müll auf der Straße liegen und da bilden sich so Art nicht Lärmschutzwelle, sondern Müllschutzwelle am Straßenrand, teilweise einen Meter hoch. So werden die Straßen immer etwas schmaler, stellen sich vor, wenn es dann regnet, wie es dann dort aussieht und stinkt. So sieht das Leben aus, wenn es keine Vergebung gibt. Dann lagert sich sozusagen der Lebensmüll am Straßenrand des Lebens ab. Das sieht man nicht, aber die Lebenswege werden immer ein bisschen enger. Und ja, irgendwo stinken sie vielleicht auch. Gut, das riecht man nicht, aber es kann so sein. Durch Jesus kam Vergebung in die Welt. Im Kolosserbrief steht, Kapitel 2, Vers 14, der Schuldschein ist zerrissen und ans Kreuz geheftet. Ich vermute mal, dass heute Morgen hier viele sind, die Schulden haben, weil sie ein Haus gebaut haben oder Auto gekauft oder sonst irgendetwas finanzieren müssen. Und die haben dann einen Schuldschein irgendwo zu Hause abgeheftet. Stellen Sie sich vor, Gott würde auch seinen Schuldschein führen, jetzt nicht über 30.000 Euro, sondern da würde alles draufstehen, was in Ihrem Leben schiefgelaufen ist. Alle kleinen Fehler, alle großen Fehler, alle falschen Weichenstellungen. Und kann man sich ja bildlich vorstellen. Und dann heißt es, dieser Schuldschein ist zerrissen und ans Kreuz geheftet. Das heißt, ein Schuldschein zu reißen darf nur derjenige, der sozusagen das Kapital gibt. Ja, ich könnte den zwar zerreißen, aber es nützt ja nichts. Ich müsste trotzdem bezahlen. Wenn Gott den Schuldschein zerrissen hat, dann ist ihr und mein Leben frei von Schuld, wenn wir sie bekennen. Es gibt zurzeit gerade diesen Film, Die Passion Christi. Ich weiß nicht, wer darin war. Manche finden ihn ein bisschen hart gedreht, andere weniger. War ein 19-jähriger junger Mann in diesem Film. Und hinterher ging er zur Polizei und hat dort gestanden, dass er seine Freundin umgebracht hat. Das hätte er gar nicht gestehen brauchen, denn das Ganze war als Selbstmord zu den Akten genommen worden. Aber er sagte, das war nur vorgetäuscht, ich habe sie getötet. Aber ich habe jetzt Jesus entdeckt und deshalb möchte ich, dass mein Leben auch an dieser Stelle offen ist und diese Schuld mir vergeben werden kann. Insofern wird er wahrscheinlich jetzt die nächsten Jahre im Gefängnis sitzen, aber vielleicht nur äußerlich im Gefängnis und innerlich frei sein. Ja, das Kreuz von Jesus war der Tiefpunkt seiner Karriere oder soll man sagen der Höhepunkt. Er kam, um zu sterben. Die meisten Leute kommen, um etwas zu tun und der Tod ist dann nur das Ende, wo dann ihre Lebensaufgabe leider zu Ende ging oder gescheitert war. Bei Jesus war der Tod das Ziel. Er kam, um sein Leben hinzugeben. Es gibt in der Bibel ein oder zwei Gleichnisse, wo so etwas ausgedrückt wird. Da hat ein Mann einen Schatz im Acker gefunden und er wollte diesen Acker kaufen, damit der Schatz dann ihm gehört. Und dann hat er alles hingegeben, was er besaß, um den Acker zu kaufen. Und damit gehörte ihm auch der Schatz. Ja, wir können sagen, eigentlich ist Jesus dieser Mensch und den Schatz, den er da erkaufen wollte, ist das ewige Leben für Sie und mich. Und er hat alles hingegeben, was er hatte, sein ganzes Leben, nicht nur sein Kapital und sein handwerkliches Können, sich selbst. Das ist der große Unterschied zwischen Ihnen und mir. Wir sind auch bereit, etwas zu geben, zu spenden, an Zeit, an Geld, an Begabungen, aber immer nur etwas von uns. Er hat, ja, sich selbst gegeben und das war ein Riesenunterschied. Sein Tod ist der große Versöhnungstag. Ich weiß nicht, wer schon mal in Israel war. Da gibt es ja diesen Yom Kippur, an dem auch einmal ein Krieg geführt wurde. Yom Kippur heißt Tag der Bedeckung, der große Versöhnungstag, an dem Israel glaubte, dass ihre Schuld von einem ganzen Jahr von Gott bedeckt und vergeben würde. Wir glauben, dass dieser große Versöhnungstag geschehen ist, als Jesus starb am Kreuz. Ja, das war dieser Weg von oben nach unten. Er verzichtete auf göttliche Vorrechte, wurde Mensch, hat sein Leben hingegeben und dann geht der Weg wieder zurück nach oben. Das heißt, dass er erhöht wurde. Er hat dem Tod die Macht genommen. Ich bin immer etwas betrübt, wenn jemand sagt, ja, wenn mal einer wiederkäme, dann würde ich das ja auch glauben. Ich weiß, dass einer wiederkam, da gibt es eine lange Zeugenliste in 1. Korinther 15, wer ihn alles gesehen und gesprochen hat, Jesus. Und ich rede jeden Tag mit ihm, also mit jemand, der wiedergekommen ist, der schon auf der anderen Seite des Todes ist, von dem ich aber glaube, dass er lebt. Ja, das war der Weg dann nach oben, dass das Grab leer war. Dann blieb er noch 40 Tage auf der Erde bis zu seiner Himmelfahrt und ging dann zurück in die Ewigkeit, wo er heute ist, aber er ist auch unter uns. Denn er sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, er wurde erhöht. Er ist nicht nur der Retter der Menschen, sondern auch der kommende Herr und auch der Richter. Hier gab es mal ein Feuerwehrfest vor einiger Zeit und da sagte ich etwas scherzhaft, Jesus ist eigentlich auch ein Feuerwehrmann. Denn wenn man die Hölle mal mit himmlischem, mit ewigem Feuer gleichsetzt, dann ist er ja der Retter vor diesem Feuer. Es heißt, er bewahrt mich vor dem Gerichtszorn Gottes. Insofern begegne ich ihm heute als Retter im Gebet. Wenn ich das aber versäume, werde ich ihm einmal als Richter begegnen. Denn vor ihm wird sich jedes Knie beugen und jetzt kommen drei Ebenen. Derer, die im Himmel sind, klar, das sind die Engel und die Erlösten. Derer, die auf Erden sind im Moment. Und derer, die unter der Erde sind, das sind die Verdammten. Sie alle werden ihre Knie beugen vor Jesus. Der einen aus Liebe und Anbetung, die anderen aus Furcht und Schrecken. Ja, wie sieht der Weg aus? Der menschliche Weg zur Macht ist der, sich hochzuboxen. Ja, spitze Ellenbogen braucht man in der Wirtschaft, sagen manche. Oder denken wir daran, wie heute sich Konzernchefs bedienen, sich die Millionen in die Taschen gegenseitig schieben und ihre Aktionäre gucken in die Luft und ihre Mitarbeiter kriegen Leistungen gestrichen. So sieht Macht aus, wenn man sie missbraucht, wenn man nur an sich denkt. Aber die Macht, die Jesus hat, ist eigentlich eine Macht der Liebe, der sich einsetzt, um auch heute im Leben der Einzelnen mächtig zu wirken. Ja, zwei Begriffe noch. Das eine ist der Begriff der Freiheit. Wir sprechen viel von Freiheit, von Menschenrechten, und da gehört natürlich das Recht auf Selbstbestimmung dazu. Die Frage ist, wie würden Sie Freiheit definieren? Könnte man jetzt ein interessantes Gespräch führen. Ich denke, Freiheit ist dort, wo jemand oder auch eine Sache ihrer Bestimmung entspricht. Also eine Eisenbahn ist nur auf den Schienen frei, zum Beispiel. Ja, oder wenn Sie ein Boot haben, das ist eben nur auf dem Wasser frei. Wenn Sie es hier durch die Straßen fahren, kann man es zwar auch bewegen, aber es ist nicht die Bestimmung des Bootes. Und wenn Sie die Freiheit genießen möchten, die Gott Ihnen gibt, müssen Sie den Konstrukteur fragen, was hast du mit meinem Leben geplant? Denn Sie sind eigentlich nur dann in dieser Freiheit, wenn Sie der Bestimmung Ihres Lebens entsprechen. Und da gibt es ein zweites Niederkommen von Jesus. Er kommt in das Leben von jedem, der ihm sein Herz öffnet, und dann fängt diese Bestimmung an, sich zu verwirklichen. Insofern kann jeder Christ diese Freiheit Gottes kennenlernen, und er ist eine Art Schlüssel in der Hand Gottes. Ich nehme an, Sie besitzen viele Schlüssel, haben heute ganze Mengen einstecken, aber jeder Schlüssel ist für eine besondere Aufgabe gedacht, und er muss dann eingesetzt werden, wenn die Aufgabe ansteht. So können Sie Ihr eigenes Leben sehen als ein Schlüssel in der Hand Gottes, durch den er irgendeine Aufgabe aufschließen möchte, die vielleicht speziell für Sie ist. Und durch Sie dann für andere, denn wir sollen ja so gesinnt sein, wie Jesus das war, das heißt auch für andere ein Segen werden. Ja, wir sprachen über Konfirmation. Konfirmare heißt ja befestigen, es heißt nicht bestätigen. Es gibt so einen netten Werbeslogan im christlichen Bereich, der heißt von der Wiege bis zur Bahre, Konfirmare, Konfirmare. Also von der Wiege bis zum Ende immer nur bestätigen. Das ist aber nicht gemeint. Bei Konfirmare geht es nicht nur um eine Bestätigung und um den Segen Gottes, sondern um eine Befestigung in der Lebensverbindung zu Jesus. Ja, Gottes Weg nach oben führt erst einmal nach unten, aber dann wieder hoch. Der menschliche Weg führt oft nach oben und dann wieder zurück. Es ist die Frage, wie Sie Gott erleben, wie Ihre Lebenskurve aussieht. Ist es so eine, die so langsam ansteigt und dann am Ende nach oben zielt? Oder ist eine mit vielen Zacken, wo Sie sagen, es gab schöne Höhepunkte, im Moment geht es gerade runter oder wieder hoch? Ich weiß es nicht. Gottes Weg nach oben führt erst einmal nach unten. Das heißt, manchmal sind auch schwierige Erfahrungen im Leben gesegnet. Ja, schwierige Erfahrungen können eben Leiden sein, kann aber auch persönliches Versagen sein, durch das vielleicht auch im Inneren irgendwo Hochmut oder Stolz zerbricht und man sieht, aha, ich brauche diesen Erlöser wirklich, ich bin nicht so gut, dass ich jetzt einfach den Weg so weitergehe und er mich nur ein bisschen stabilisiert. Ja, ich wünsche Ihnen persönlich diesen Segen Gottes und möchte mit einem Gebetswunsch schließen. Und zwar die Frage, ob Sie dieses Gebet mitbeten möchten. Es besteht nur aus einem Satz. Herr Jesus Christus, lebe dein Leben durch mich. Das wäre dieser Satz. Mit dem würde ich gerne schließen und wiederhole ihn noch einmal. Herr Jesus Christus, lebe dein Leben durch mich.